In diesem Podcast spreche ich über die Deutsche Gesellschaft für kosmetische Zahnheilkunde, adhesive Klebebrücken und Arbeiten im Land Brandenburg. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Ich sitze hier heute zusammen mit Christian. Herzlich willkommen.
Danke.
Christian, wo haben wir uns kennengelernt? Wir haben uns mal vor 5 Jahren auf einer Fortbildung kennengelernt, kann das sein?
Genau, von der Deutschen Gesellschaft für kosmetische Zahnheilkunde am, was war das, Budapester Straße?
Budapester Straße, ja, im genau. Hotel Palace Berlin.
Ja, eben, genau.
Dort, wo auch immer die DGT-Tagungen sind, richtig, von ÖMUS. Richtig. Also alles, was von ÖMUS organisiert wird, ist in der Regel im Palace Hotel. Außer die Cons Euro, die jetzt am Wochenende ist, die ist, glaube ich, woanders, ich weiß nicht. Ist auch ÖMUS, aber wahrscheinlich auch ein Tick größer.
Ja. Du warst da mit, ich glaube,
Lidendi? Ich war als Gast dran.
Ja, als Gast, ja.
Ich habe mich reingeschwungen. Ja, ich sag mal, Deutsche Gesellschaft für kosmetische Zahnheilkunde war jetzt nicht so groß meine Zielgruppe. Aber ich habe dann gesagt, pass auf, ich helfe dir ein bisschen im Stand und guck mir die Vorträge an. Und war ein interessanter Deal. Also ich kann mich erinnern, da war Florian Göffert aus Nürnberg, hat einen Vortrag gehalten.
Laserzahnerkunden hat er gemacht.
Ja. Und nee, das war auch so ein bisschen Romy und Julia Veneers, weil da hat er so, das ist eher weibliche Veneer-Typ und das ist die Zahnform, so ein bisschen DSD und dann mit minimalinvasiver Kronverlängerung und hat er dann quasi die Streams aus seiner OP-Leuchte gleichzeitig laufen lassen. Da muss man sich entscheiden, was man guckt. Ich kann mich noch erinnern, ich habe ihn sogar gefragt, so nach dem Motto, weil ich da war gerade noch die Phase, welches Kamerasetup nehme ich überhaupt? Und er meinte dann zu mir, als ich gefragt habe, auf jeden Fall Vollformat. Also wer billig kauft, kauft zweimal. Und da dachte ich mir so, Alter, das klingt also so nach dem Motto, hol dir gleich Softboxen und alles. Und ich bedenke so, ehrlich, wenn ich jetzt mit Softboxen anfange, das bringt mir überhaupt nichts.
Ja. Ich würde gerade, wer noch da war, also der Rainwhite, glaube ich, noch aus Düsseldorf.
Ja, Rainwhite, der hat ja seinen Papillen aufspritzen.
Ja, genau, mit Hyaluron, richtig.
Das war damals relativ neu, du hast den Workshop sogar gemacht, oder?
Richtig.
Hast du das eigentlich oft angewendet danach?
Tatsächlich selber nie in meiner Praxis, wo ich zu der damaligen Zeit noch war, da wurde das mal gemacht. Aber ich glaube, es ist unwesentlich später dann.
Ja. Okay, so also ein bisschen schade. Also Rainwhite ist ja sehr aktiv. Ich habe ihn jetzt auf der IDS auch für Acteon gesehen, bei diesem Acteon Cube. Interessanter Typ, relativ großes Ego, kann man so sagen.
Ja, das braucht man tatsächlich, ja, denke
das
ich
braucht
auch ein
man, glaube ich, so, wenn man in Düsseldorf in der White Lounge ist.
Definitiv. Ist ähnlich wie bei Edel und Weiß in Nürnberg. Ich glaube, das ist ähnlich veranlagt.
Aber ist die DGZ, Deutsche Gesellschaft für kosmetische Zahnheilkunde, besteht irgendwie nur aus so einen Leuten? Gibt es noch hier diesen einen, den Veneer-Typen?
Ja. Und da war noch einer, der da aus einer ländlichen Gegend kam.
Ach ja, der Farbenname.
Ja, eben, das fand ich ganz spannend eigentlich.
Ja, das war wirklich interessant. Den habe ich dann auch nochmal auf einer anderen ÖMUS-Veranstaltung in Rostock gesehen und mich nett mit ihm unterhalten. Mich, der meinte irgendwie, dass ÖMUS den Vortrag so gut fand, dass sie ihn nochmal eingeladen haben. Und
war auch gut.
Ja, der war auch gut. Und der war auch so ein bisschen, was ich bei ihm gut fand. Also er macht viele Fotos und hat dann so auch ein bisschen recherchiert, was sind eigentlich, ist die Literatur für Fotos, wann ist die beste Zeit dafür. Irgendwie war das im März, das ist eigentlich das beste Licht dafür. Und aber was so die Quintessenz aus dem Vortrag war, was ich mir gemerkt habe, war, dass er auch den Zahntechnikern auch mal die Fotos zur Verfügung stellt und teilweise auch einen Kalender schenkt zu Weihnachten, um so auch so ein bisschen die Arbeit zu ehren. Und das finde ich eigentlich ein guter Ansatz.
Ja. Also ich merke, du hast auf jeden Fall mehr mitgenommen als ich, also zumindest mehr in Erinnerung behalten.
Aber du kannst dich doch noch an, ich sag den Namen Edelmann oder wie er heißt, in Berlin erinnern.
Ja.
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 Wie er sich denn mit einem russischen Künstler in seinen Bungalow zusammengesetzt hat und dann für verschiedene Zahntypen auch noch irgendwelche mythologischen Sachen erstellt hat, die er dann erst auf seiner Webseite hat, dann hat festgestellt, werden ja alle geklaut, dann hat er sie von der Webseite wieder runtergenommen. Super krasser Typ. Ich glaube, der hat dann seine Praxis auch verkauft.
Ja?
Ja, ich würde schon sagen. Also, es ist immer so doof, was zu erzählen, aber irgendwie, er hat ja auch so in der ZWP so einen kleinen Artikel haben geschrieben über Wirtschaftlichkeit, dass man nur so und so viel Einheiten pro Tag machen muss, um wirtschaftlich zu sein. Und dann habe ich irgendwie per Ecken gehört, dass jemand die Praxis angeguckt hat und hatte gar keine PZR bei sich im Haus, weil die sich für sich nicht gelohnt hat.
Okay.
Und dann habe ich mir auch mal seine Google- oder Yameda-Bewertung durchgelesen und es war auch interessant. Er hat ja auch so eine, nicht biologische Zahnheilkunde, sondern irgendwo so eine spezielle Zahnheilkunde, eine ganzheitliche oder so.
Ja.
Und wenn man da zur 01 war, stand da drin, konnte man sich überlegen, ob man für Summe X dann die ganzheitliche Beratung nimmt oder die normale 01. Fand ich spannend vom Konzept.
Was denn analog berechnet hat?
Ich wette analog. Aber auf jeden Fall stand auf seiner Webseite, bei mir gibt es keine Assistenzarztbehandlung, nur Chefarztbehandlung. Und in verschiedenen Sprachen natürlich.
Ja.
Ich weiß nicht, ist so die Kudamm-Area immer noch the place to be?
Ich glaube, die Lücken werden kleiner und spezieller. Ich glaube, letztendlich findet ja jeder den Zahnarzt, der zu ihm passt, und so spezieller der Kunde, in dem Fall Patient, umso spezieller ist wahrscheinlich dann auch die Praxis und der Zahnarzt, ja. Ich glaube, umso höher die Dichte da ist, umso verrückter treibt solche Sachen eben so gewisse Blüten, ja. Mhm. Das sieht man ja an verschiedenen Stellen, zum Beispiel die Praxis hier am Kaisersaal zum Beispiel, wenn da also jetzt
ja,
genau. Auch mal sehen, also wer die kennt.
Ja, ich meine, das war ja irgendwie ZWP-Designpreisgewinner.
Eben.
Die Fotos waren schon geil. Das sind wie Zahnarzt, der auch irgendwie mehrere Praxen hatte.
Ja, und vor allen Dingen auch völlig unterschiedlich. Also der, das eine, diese Praxis, die ist ja, ich sag mal, sehr repräsentativ. Die anderen sind eher, ich sag mal, normal, würde ich sagen.
Ja, so eher so ein bisschen, wir machen eine Kette mäßig aufgebaut.
Ja, schon so, ja. Das Spannende daran ist einfach, ich glaube, die Praxis ist wirklich so gedacht, das muss halt wirklich nur gut aussehen. Ich weiß nicht, ob das so, die Stühle sind ja so ein bisschen auf Podesten, wo man so hochläuft. Also ich glaube, ob das so von den Behandlungsabläufen alles so ganz gut ist oder ob das eher so sekundär war. Ich glaube, das war eher so die zweite Überlegung, dass das alles sinnvoll zusammenpasst.
Ja, ich denke mal, denkmalschutzmäßig waren da bestimmt auch viele Sachen drin.
Ja, definitiv.
Du kennst dich ja ein bisschen aus mit dem Denkmalschutz. Ja. Also Christian, du hast ja lange in Berlin gearbeitet, dich jetzt quasi in Brandenburg niedergelassen.
Genau, also ich bin quasi den Weg zurückgegangen in meine alte Heimat, Märkisch-Oderland. Mein Vater ist da schon mit meiner Mutter in der Gemeinschaftspraxis seit Anfang der 90er tätig. Mein Vater als Generalist, meine Mutter ist Kieferorthopädin. Ich habe relativ früh für mich entschieden, dass Zahnmedizin was für mich sein könnte. Habe aber relativ lange auch ausgeschlossen, wieder in meine Heimat zurückzugehen und beim Vater einzusteigen. Das kam tatsächlich erst so zum Ende, zum Staatsexamen hin, dass ich mir überlegt habe, okay, so aus Prinzip in die väterliche Praxis einzusteigen, ist keine gute Idee, aber aus Prinzip es irgendwie nicht zu tun, ist auch nicht besonders clever. So kam es dann dazu, dass ich nach dem Examen November 13 dann bis Anfang, Mitte 14 dann noch in Greifswald war und dann mich relativ breit beworben habe, also nicht nur in Berlin, sondern auch in Zürich, Leipzig, Hannover.
Echt, in Zürich hast du dich beworben?
Ja, wobei ich gerade in dem Moment, wo ich es gesagt habe, überlegt habe, wie die Praxis hieß. Dann noch in so eine Klinik in Aarau hatte ich mir mal überlegt, ob ich mich da bewerbe. Das habe ich, glaube ich, damit nicht gemacht.
Zahn- und Zentrum CH.
Ja, sowas. Und dann kam die Zusage aus der Praxis in Zehlendorf und also Berlin-Zehlendorf. Und da habe ich dann 3,5 Jahre knapp gearbeitet und das war wirklich eine tolle Zeit, war eine super Ausbildungspraxis, doch so eigentlich immer wieder machen, viel gelernt, viel mitbekommen, so gewisse Benchmark für mich festgelegt und dann nach 3,5 Jahren kam so ein bisschen der Gedankengang und auch so die Überlegung, ja okay, ich habe mich dafür entschieden, bei meinem Vater mittel- und langfristig die Sache mitzugestalten. Dann war die Überlegung, ob das, was ich in Zehlendorf so gelernt habe in den 3,5 Jahren, das auch abdeckt, was ich in der Landpraxis in Brandenburg so brauche, also Stichwort auch herausnehmbare Prothetik, auch Regelversorgung und dergleichen. Und habe dann 1,5 Jahre eine Schwangerschaftsvertretung gemacht mit dem Schöneberg und konnte da eben genau das, was ich vorher eben nicht gemacht habe, lernen, auch mich auf deutlich mehr Patienten einzustellen, auch parallel zu arbeiten, mehrere Stühle zu haben und auch die Patienten, um die Stühle auch zu besetzen. Parallel dazu habe ich noch einen Tag in der oralchirurgischen Praxis gearbeitet, um da noch ein bisschen fitter zu werden und bin dann jetzt zum 1.1. bei meinem Vater mit eingestiegen.
Ja, genau. Aber nochmal, was ist so dein Ziel, was du erreichen willst? Ich meine, oralchirurgische Praxis ist ja eins, denn auch so ein Massending so ein bisschen. Worauf willst du hinaus quasi? Was ist so das, was du gerne lernen wolltest in dieser Chirurgie?
Na, schon die Mischung aus den Dingen. Also das Niveau in der Zehlendorfer Praxis war sicherlich, da waren wir mehrere Kollegen, die verschiedene Spezialisierungen hatten, die sicherlich auf schon sehr, sehr, sehr ordentlichem Niveau gearbeitet haben. ja, einfach auch Vorbilder sein konnten. Und mein Ziel für mich ist es einfach, dort meine Konzepte, die sukzessive eben umsetzen zu können. Und das ist sicherlich ein Prozess, der über Jahre gehen wird, wo ich jetzt auch noch gar nicht weiß, wo ich dann letztendlich da mal hin möchte. Final ist es, sind dann natürlich immer so zwei Dinge. Man möchte zufriedene Patienten haben und so viel wie möglich oder so häufig wie möglich auch wirklich Spaß bei der Arbeit und das halt in Einklang zu bringen. Und zum Spaß bei der Arbeit für mich gehört eben auch dazu, dass ich regelmäßig neue Dinge mache, dass ich auch probiere, meinen Anspruch eben so hoch wie möglich zu halten und auch den Patienten zu verstehen zu geben, dass das eben auch nicht nur eine Krankenkassenleistung sein kann. Ja? Mhm. Inwiefern mir das jetzt über die nächsten Jahre und Jahrzehnte, wie es so sein wird, gelingen wird, wird man dann sehen. Und ja, das ist jetzt gerade so sehr in der Aufbauphase. Letztendlich habe ich jetzt die Verwendung des Kofferdamms in der Praxis eingeführt oder zumindest für eine regelmäßige Verwendung gesorgt. Gerade im Bereich Endo, da sind wir uns ja sehr einig, dass das schon sehr zwingend dafür notwendig ist, um das auf vernünftigen Art und Weise zu machen. Und habe dafür natürlich auch jetzt eine Zuzahlung eingeführt. Auch die Patienten merken auch, dass ich jetzt schaue, dass meine Wurzelkanalbehandlung in einem beziehungsweise zwei Terminen in der Regel eben doch abgeschlossen sind. Dass es das alles gut planbar ist, dass es auch während und nach der Behandlung nicht unbedingt wehtun muss. Und dadurch steigt meines Erachtens auch so ein bisschen die Bereitschaft, eben doch, ja, letztendlich auch eigenes Geld dafür in die Hand zu nehmen, um das eben doch zu bezahlen. Ja. Und was man natürlich ein bisschen schauen muss, dass man das irgendwie mit einem gewissen Augenmaß einführt, weiß, wo man vielleicht in den nächsten 1, 2, 3 Jahren auch hin möchte, wie hoch dann die Zuzahlungen sein sollen, um das dann langsam daran zu führen. Ich hab überlegt, ob man es von jetzt auf gleich so ansetzt und habe mich dagegen entschieden, ein bisschen überlegt, wie man das in den nächsten 2, 3 Jahren vielleicht steigern kann.
Das ist ja immer schwierig. Ich meine, da gibt ja da viele Ideen. Am Ende ist eins klar, jeder Arbeitsschritt muss ich in irgendeiner Form tragen. Die Zeiten sind vorbei, dass man nur vom ZE leben kann. Ja. Und ich habe ja das Gefühl, dass viele in Brandenburg, also ich habe ja selber da fast 2 Jahre gearbeitet, fast 2 Jahre, das waren 2 Jahre. Mhm. Das ist so eher so ein bisschen Speckgürtel von Berlin.
Ja, schon.
Mhm. Ja. Und die Praxis hatte einen starken Fokus auf ZE, bloß die hatten dann teilweise wirklich einen Punkt drin, wo sie sagen, also wenn Teleskope, dann machen wir am liebsten Galvano-Zerkon zum Beispiel und gar nicht so wirklich was anderes, sondern dann lieber nur eine Modellguss. Das war so ein bisschen das Konzept und dann sind quasi dann auch die Jüngeren, also Tochter etc. mit reingegangen. Haben dann auch diese ganze Kofferdamm-Sache eingeführt. Ich glaube, das funktioniert schon. Man muss bloß schauen, dass wirklich die Frage, wo macht man einen Strich? Und ich meine, viele legen ja diese Kassenrichtlinien sehr unterschiedlich aus. Mhm. Ich sage ja nur, der Klassiker ist Zuzahlung im Frontzahnbereich für Kompositfüllungen. Ja, ja oder nein? Da trauen sich ja viele Zahnärzte irgendwie nicht. Im Seitenzahnbereich trauen die sich irgendwie noch. Mhm. Dann auch Zuzahlung im Endobereich. Dann muss man aber auch irgendwo die Grenze setzen. Also man kann ja nicht sagen, okay, früher wurde vielleicht an jedem 6er, 7er, 8er auch noch ein Endo gemacht, weil ja dann die Krone drauf kam und man dann was verdient hat. Aber ist eigentlich falsch. Ja, entweder man sagt, ey, pass auf, die Krone muss am Ende trotzdem rauf, aber vorher ist das und das nötig, sonst können wir den Zahn nicht halten. Und das Problem ist ja bloß in Brandenburg, dass die Leute ja nicht wie in Berlin so viel umhergehen. Mhm. Das heißt, wenn dir das eine nicht passt, gehen halt zur nächsten Praxis, denen ja völlig egal. Sondern wenn du sagst, entweder so oder gar nicht, dann heißt das aber auch im Umkehrschluss, dass du den selber ziehen musst, den Zahn. Mhm. Und das ist ja eigentlich so, dann fast auch so ein kleines ethisches Dilemma.
Ja, schon, definitiv. Also da habe ich gerade eine Patientin so vor meinem inneren Auge, die letztendlich jetzt 3 Revisionen ja, von mir bekommt, direkt schön in Reihe, macht sie sich ganz gut, 2,5, 2,6, 2,7. Durch miserabelste Wurzelfüllung, 2 apikale Aufhellungen und auch Beschwerden. Die Patientin kam schon, war dann beschwerdefrei, hatte vom, ich glaube, Bereitschaftszahnarzt eine Woche vorher eine Antibiose bekommen. Und dann ging es ein bisschen dran, was können wir machen? Also die kam für eine Zweitmeinung und es ging darum, ob jetzt 3-mal da eine WSR gemacht wird. Und wie sagst du, schön, der Triathlon, der Zahnmedizin. das wäre schon die letzte Disziplin gewesen, die vorletzte vor der Extraktion. Und wir haben es dann darüber besprochen, was wir da auch andere Sachen machen können. Und die Revisionen waren wirklich einfach. Also es war jetzt nichts, was jetzt großartig kompliziert war. Es waren Patientin keine 30 Jahre alt, ja. Mhm. Und da sind ja auch immer so Dinge, die man, so ein bisschen ins Ethische reinzugehen. Man hat eine Patientin, die durchaus gepflegt ist, auch eine wirklich gute Mundhygiene hat, sogar regelmäßig zur Prophylaxe gegangen ist, laut eigener Aussage. Aber eben diese Wurzelkanal behandelten Zähne und wenn man sich im Röntgenbild die Gestaltung der Amalgamfüllung angeschaut hat, dann wusste man warum. Und die Frage danach ist dann tatsächlich, und das erstaunt mich immer wieder, weil ja auch Zahnärzte Geld verdienen müssen und auch wollen, wenn Patienten mich fragen, welche neue Füllung mache, aber bitte kein Amalgam. Ich bezahle auch was dazu. Also bin ich an sich noch gar nicht dahin gekommen zu sagen, okay, also ich mache das eigentlich so, dass ich im Seitenzahnbereich Kompositfüllung mache und das eben nicht so von der Krankenkasse bezahlt wird, sondern als Eigenanteil auch in unterschiedlichem Maße auch da bezahlt werden muss, habe ich tatsächlich, ich glaube, ich habe jetzt vielleicht 5 Amalgamfüllungen gemacht in dem halben Jahr und habe eigentlich keine Probleme, auch jetzt deutlich höhere Zuzahlungen, als mein Vater vorher hatte. Ja, ich sag mal, muss man schon so sagen, zu verkaufen. Das ist ja tatsächlich so. Und
obwohl, ich meine, manchmal ist es auch so eine Sache mit dem Kaufen. Ich finde ja, man sollte ja immer mit ethisch korrekten Mitteln Sachen einfach verkaufen, weil es einfach vielleicht auch das Bessere ist. Das einzig Doofe ist natürlich, dass man vielleicht weiß, dass es besser ist. Dann sagt, es gibt auch die Möglichkeit einer Amalgamfüllung, die Leute das aber nicht checken, so nach dem Motto, das ist effektiv eine erweiterte Fissurenversiegelung, die kann man nicht mit Amalgam machen.
Ja.
Und da muss man dann auch irgendwie klare Strukturen in der Praxis haben, dass dann auch die an der Rezeption vorne sagt, ja, nee, das geht nur so oder gar nicht. Oder wir müssen warten, bis es schlimmer wird.
Ja. Ich finde, im Zweifel macht die Intraoralkamera da relativ viel. Also wenn man sagt, okay, man macht ein Foto, man kann ein bisschen zeigen, wie man das technisch umsetzen müsste, wenn man dort eine Amalgamfüllung machen müsste und man zeigt, okay, der Substanzdefekt, den man da schafft im gesunden Zahnhartsubstanz ist deutlich größer als den, den man eigentlich bräuchte, um dort diese kleine Läsion irgendwie sinnvoll zu verschließen, verstehen das die Patienten in der Regel dann doch auch.
Ja, aber wie gesagt, Füllung ist irgendwie ein relativ schwieriges Thema, weil ganz viele auch irgendwie, habe ich auch gefühlt, im ländlichen Bereich auch wirklich zufrieden sind mit einer Amalgamfüllung,
ja.
Was ja auch vollkommen okay ist. Ich finde es auch, ist mir manchmal auch lieber als eine Glas- und Mehrfüllung, obwohl mittlerweile mit Equia Forte HT, wie das heißt, ja, da anscheinend auch wirklich eine Veränderung ist.
Bin gespannt, hast du es schon mal verwendet?
Ich habe es noch nicht verwendet.
Ich krieg's jetzt, also kann ich dir vielleicht in nicht allzu ferner Zukunft mal was dazu sagen.
Ich muss mal sagen, ich meine, gerade wenn man jetzt mal das Kassenrechtliche ausnimmt, sondern wirklich das Wirtschaftliche, okay, ich glaube, Equia Forte kostet, glaube ich, wirklich mehr als eine Amalgamfüllung. Ich weiß nicht, ob das so stimmt mit den Kapseln, aber ist halt deutlich schneller zu verarbeiten als Amalgam. Und das ist ja das Krasse irgendwie, weil wenn du es ganz genau nimmst, müsstest du ja auch immer einen Nachpoliturtermin anmachen, was manche Zahnärzte auch tatsächlich machen, für Amalgam. Aber oft sieht man eher das Gegenteil, dass das maximal bei der nächsten 01 gemacht wird und dann nicht mal das. Was ja dann auch wieder schade ist. Ich meine, das Döfste ist eigentlich müsste man auch für die Amalgamfüllung Zuzahlung bekommen, weil wenn man die richtig gut bissen, wie heißt das mit, ich sag mal das falsche Wort, Berggrünwinkelstück?
Bergendal.
Bergendal.
Ja, da wird tatsächlich noch eine in der Praxis. Also ich habe ja in Greifswald studiert und da war das ja so ein bisschen, ich Professor Meyer, das hohe Gut einer Amalgamfüllung auch Legatis machen zu können und auch am Patienten, ich glaube, du musstest gar keine Füllung Amalgamfüllung am Patienten machen, ne?
Nee, ich musste bloß in Würzburg drei am Phantomkopf machen und die wurden dann von Leuten begutachtet, die noch nie im Leben außer am Phantomkopf eine Amalgamfüllung gemacht haben. Und ich stand immer da, ja, ist okay, nächste. Also Amalgamtestat war das einfachste überhaupt, was jetzt auch nicht schlimm ist. Aber es ist auch ein bisschen so, Professor Kleiber war jetzt auch nie der Typ, der...
Ist richtig.
Wie soll man sagen, wie formuliert man das gut? Der jetzt wirklich so epidemiologisch, kardiologisch unterwegs war. Ja,
schön formuliert.
Ja, da sind ja andere viel stärker, was okay ist. Ja, aber dafür war er im ästhetischen Bereich. Und ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass im Studentenkurs in der Konz der einen mit einer Toffelmeier-Matrize im Seitenzahnbereich gesehen, der hätte man gleich wieder von vorne anfangen können, den Kurs. Ja. Das ist zum Beispiel in anderen Unis, und ich weiß es, in der Charité gang und gäbe, in der Konz. Und das, obwohl die starke Leute haben, wie Blunk zum Beispiel, war das bei Kleiber ein absolutes No-Go. Es war immer irgendwie noch dringend, dass die immer überlegt haben, sollen die Studenten sich jetzt auch noch Spannringe kaufen, damit es wirklich gute Kontaktpunkte werden. Ja. Da haben sie irgendwie aus Kostengründen immer gesagt, nee, weil die Spannringe kosten ja auch irgendwie mal schnell mal bis zu 120 Euro, wobei ich jetzt bei den Tor-VM-Spannringen, es ist ja eher im 15-Euro-Bereich. Ja, die Tor-VM-Spannringe, also wirklich ganz einfache, wie die ersten Garrison-Spannringe, einfach so wirklich so ein Metallring, relativ effizient, die muss man bloß...
Invalidierst du die denn? Also,
die kann man invalidisieren. Also ich habe die lustigerweise für diese Custom-Ring-Technik, sandstrahle ich die, damit ich die invalidisieren kann. Aber es ist quasi...
Mit flüssigem Kofferdamm.
Mit flüssigem Kofferdamm. Ja. Obwohl es natürlich die Indikation dafür super, super selten ist. Ja, aber ist schon ziemlich geil, muss man sagen. Also, ja, obwohl ich letztens einen Fall hatte, da war es, habe ich festgestellt, dass als ich dann die Matrize angelegt habe und den individuellen Spannring, dass der Kontakt eigentlich von zwischen Matrize und Zahn, hat überhaupt nicht abgeschlossen. Das heißt, man muss das immer so, glaube ich, so ein bisschen zwiespältig sehen. Auf der einen Seite ist die Dichtigkeit zervikal der Matrize dichtig und das ist ja eigentlich dieses Teflon Floss von dem Marcin Czerwinski.
Ja, das gedrehte.
Ziemlich geil, muss man sagen. Also wirklich, dass es gibt ja viele Leute, die stehen zum Beispiel auf diese BioClear. Wie nennen Keile?
Keile, genau.
Ja, da kostet ja einer schnell einen Euro auch. Mhm. Ja, aber gegen Teflon Floss ist das nix.
Ich will gerade, ich die Keile jetzt gerade von Triodent.
Ja, genau, die habe ich auch. Ganz gut so. Ja, Triodent, Parodent ist, glaube ich, alles das Gleiche.
Und das dann einfach teilweise verstärkt durch ein Teflonband, kriegt man auch diese, ich will nicht, bestimmte Einziehungsbereiche, Vierer, Oberkiefer, die du dann durch die Zervikal nicht richtig abgelichtet bekommst. Und das macht sich durch die Keile eigentlich ganz gut, weil die so ein bisschen diese bauchige Form so ein bisschen haben und gleich da ein bisschen besser reinpressen lassen.
Aber umwickelst du den Keil dann mit Teflon oder machst du denn eher von quasi das Bukal oder Lingual noch ein bisschen Teflon rein?
Ich habe es jetzt in dem Fall eben so gemacht, dass ich das Teflonband erst mit der Sonde so ein bisschen vorgestopft habe und dann probiert habe, so ein bisschen den Keil quasi zwischen Teflonband und Matrize dazwischen zu keilen.
Ja, okay. Nämlich, das ist ja, da kann man, ich, am Anfang dachte ich immer, das wäre ein bisschen affig, aber ich habe ja mittlerweile festgestellt, dass das einfach nur Teflon ummanteln von dem Keil macht schon so viel aus in der Dichtigkeit. Also es geht ja bloß klar, teilweise um Mühbereich. Das ist schon ziemlich cool. Lustigerweise fällt mir ein, wir wollten ja immer mal einen Matrizen-Workshop machen mit dem JZB. Du bist ja auch politisch aktiv.
Ja, eben. Wobei das natürlich mir jetzt ein bisschen nachgelassen hat, weil natürlich Berlin jetzt, die jungen Zahnärzte Berlin jetzt nicht mehr mein Kammerbereich sind. Mhm. Aber das ist ja unser guter Freund, der Markus, immer noch das Ohr in der Delegiertenversammlung und uns über alle Dinge auf dem Laufenden, was da so standespolitisch passiert.
Was sind eigentlich die nächsten Wahlen? Die sind doch bestimmt bald wieder.
Lass mich überlegen. 3 Jahre? Sind ja 5 Jahre? Das war jetzt vor 2 Jahren.
Ach so, okay.
Nee, vor 3 Jahren? In 2 Jahren müsste es jetzt
wieder sein. Das ist ja fast...
Ja. Schon wieder fast wie Wahlkampf.
Ja, ja, nee, lustigerweise war, ohne zu viel zu verraten, aber da lag letztens ein bisschen, war ich auf dem, mit ein paar Zahnärzten was trinken, da lag ein bisschen was in der Luft, weil in Thüringen gab es ja eine reine Frauenliste, ob man in Berlin nicht sowas macht. wo ich mir dachte, so, interessant.
Ja, wir haben ja damals so ein bisschen, also die JZB, jungen Zahnärzte in Berlin, wir haben ja damals uns überlegt, was können wir tun, weil durch die Großpraxen und die MVZs, die dann nachgegangen gekommen sind, die Anzahl der Assistenz- und Angestellten-Zahnärzte, der jungen Zahnärzte, der weiblichen Zahnärzte sehr stark zugenommen hat, die aber letztendlich überhaupt nicht vertreten waren in der Delegiertenversammlung jetzt bezogen auf die Zahnärztekammer Berlin. Da kam eigentlich tatsächlich aus so sprichwörtlich eine Schnapsidee eigentlich, mal überlegen, wie müsste das eigentlich sein, was kann man machen, wie kann man da eine Liste erstellen, und da hat sich der Markus dann ein bisschen mit beschäftigt und mit etwas Kapital haben wir dann Flyer erstellt und eine Liste gegründet und sind am Ende mit einem Platz in der Delegiertenversammlung, war das Ergebnis der ganzen Sache. Was tatsächlich auffälligsten war die extrem geringe Wahlbeteiligung. die wirklich um die 30% lag. Und von deren, dann war es wiederum so, dass, wenn ich recht entsinne, ich glaube 20% der abgegebenen Stimmen oder 15% einfach ungültig waren.
Ja, und ich denke mal, die Hälfte davon war nicht absichtlich ungültig.
Ja, eben. Irgendwann, da war tatsächlich auch Dinge angekreuzt und das war dann wiederum so, dass innerhalb dieser ungültigen Stimmen wir noch überrepräsentiert waren, weil es dann viele waren, die mit diesem ganzen Wahlprinzip dieser Briefwahl wahrscheinlich noch nie Kontakt hatten.
Ich muss mal dazu sagen, also die Berliner Kammerwahl ist ungefähr jetzt, wenn man so sich mit Kumulieren und Panaschieren schon mal auskennt, ist es, glaube ich, das idiotensichere System, ja, und so einfach. Schon. Da darf man wirklich nur ein Kreuz machen und mehr nicht.
Genau.
Ja? Und ich glaube, das hat Leute dann wieder, weil die einfach Kumulieren und Panaschieren gewöhnt waren, überfordert. Warum darf ich nicht da unten noch jetzt jemanden ankreuzen, den ich mag, so nach dem Motto?
Sondern tatsächlich, einer der häufigsten Fehler war, da gibt es wiederum noch zwei Umschläge, es gibt einen über blau und einen über weiß, was man in den einen Umschlag wieder reinpacken sollte. Und dann waren wiederum so, dass das eine in dem anderen Umschlag drin, der Umschlag sollte verschlossen sein. Es stimmt, war alles wirklich, du sagst es, idiotensicher einfach drauf. Hat doch nicht so geklappt oder es sagt viel über die Berliner Zahnärzteschaft aus, ich weiß es nicht. Aber zumindest hat das tatsächlich für viel Irritation gesorgt, weil dieses Wahlprinzip war jetzt nicht, oder dieses System war auch nicht neu und in den, also zumindest dem Vernehmen nach, war das in den Wahlen, die im Jahr davor abgehalten wurden, nicht so stark. Keine Ahnung, wo das lag.
Also ich glaube, Fazit war, du wärst beinahe drin gewesen.
Ja, es hat nicht viel gefehlt. Knapp nicht geschafft.
Ja, knapp nicht geschafft.
Genau. Aber ja.
Schade.
Ja.
Aber wäre natürlich lustig gewesen. Ich weiß gar nicht, hätten die da Satzungsprobleme bekommen, wenn du plötzlich nach Brandenburg wechselst, obwohl du Berliner Delegierter bist?
Ja, ich denke, dann wäre der Nächste aus der Liste nachgerutscht.
Achso, okay. Ja. Ja. Aber hätte doch nur zwei Liste.
Nee, wir hatten vier auf der Liste.
Achso, vier auf der Liste. Okay.
Wobei nur zwei, also wir hatten uns überlegt, was passiert, wenn tatsächlich wir vier Plätze bekommen würden. Das haben wir dann für ziemlich utopisch erachtet und haben gesagt, okay, wir machen es eben so, dass wir hoffentlich zwei Plätze bekommen. Und das hat eben nicht geklappt, aber war auch okay.
Genau. Ja, in der Hinsicht schade, obwohl es ja ein reines Ehrenamt, man bekommt ja nicht mal ein Sitzungsgeld dafür, oder?
Du, das weiß ich gar nicht. Ich glaube schon. Also
Sitzungsgeld?
Doch, ich glaube da, also so mit, was gibt's da?
Okay.
Aber diese Angabe ist ohne Gewähr.
Ja, jedenfalls ist das schon eine relativ harte Nummer, da überhaupt drin zu sein, weil da sind ja auch irgendwie sehr viele alteingesessene Zahnärzte, ja, die da schon seit Ewigkeiten drin sind, die ihre 10 Stammwähler haben und fertig. Und ich habe mir mal sagen lassen, dass der Ton da auch manchmal ziemlich rau ist.
Ja, also der ganze Weg so in diese Landespolitik hat bei uns und bei mir diesen einen Gedankengang gehabt, dass junge Zahnärzte eben nicht vertreten sind. Zum einen und zum anderen habe ich ein paar entscheidende Leute damals 2015 im Zug auf die Flüchtlingskrise, wenn man es so nennen möchte, und der zahnärztlichen Notversorgung kennengelernt. Und da kam so ein bisschen eben auch die Frage an mich oder an uns, ob wir uns nicht irgendwie vorstellen könnten, uns standespolitisch zu engagieren. Und so kam halt die Idee zu sagen, okay, in den bestehenden Strukturen haben wir keine Lust.
Das war der Kammerpräsident, der euch gefragt hat, oder?
Eben, genau. Kammerpräsident himself. Letztendlich war es so, konnten wir uns denn vorstellen, uns da zu engagieren, auf jeden Fall, aber nicht in diesen bestehenden Strukturen. Mhm. Und so kam es halt, was kann man noch machen? Gibt es Möglichkeiten, eine eigene Liste halt zu machen? Und so sind dann eben die Jugendzahnärzte Berlin entstanden.
Oh, dann ist ja fast die Frage, ob es irgendwann die Jungzahnärzte Brandenburg geben wird.
Ich glaube nicht. Also man muss schon sagen, dass jetzt so der Aufwand, der Arbeitsaufwand drumherum deutlich höher ist jetzt als vorher. Ja, also ich arbeite jetzt, bin ja immer noch mit einem Bein Berliner, bin 3 Tage in der Woche in Brandenburg, arbeite da dann recht viele Stunden von Mittwoch bis Freitag. Aber drumherum hat man natürlich eine ganze Menge zu tun, das muss man ganz klar so sagen. Und da bleibt aktuell nicht so viel für irgendwelche standespolitischen Dinge. Zumal es ja so ist, in Berlin lässt sich ja alles schön mit der Monatskarte abfahren. In Brandenburg ist es ja wieder so schön dezentralisiert organisiert, dass die Kammer in Potsdam und die KZV in Cottbus ist. Ja. Und dadurch dieser Aufwand natürlich auch deutlich größer ist, wenn man eben pro Strecke mal schnell 2 Stunden Auto fährt.
Ja, besonders Gerade wenn man nicht gerade in der Nähe von beiden Orten Praxis hat. Ja. Ja, das ist schon ziemlich fies. Ich meine, ich kann das voll verstehen, diese ganze Sache mit, ich war ja im Studentenparlament und alles und hatte dann 2 Jahre lang wirklich mal im Semester sportlich 4 Abende pro Woche mit irgendwelchen doofen Sitzungen, weil ich dummerweise derjenige war mit den meisten Stimmen und dementsprechend auch Fachsprecher der ganzen Fakultät. Mhm. Und dann kamen dann noch irgendwelche Berufungskommission dazu. Die ersten 2 waren ja irgendwie lustig, aber danach dachtest du echt so, nee, warum muss ich jetzt eigentlich für die Biomaterialien irgendwie hier drin sitzen? Und dann war ja auch immer die Stimme von dem Studenten irgendwie fürs Protokoll wichtig, dass ich auch mich dem Wahlvorschlag von der Airline anschließe. Ich habe da mal später gehört, da gab es irgendwie Stress in der medizinischen Fakultät und hat die zahnmedizinische Verantwortliche dann einfach die alle ihre Wahl Berufungskommission bockgekürt und meinte so, nö, ich stimme erst da ab, wenn dir eine Sache geklärt ist. Und die wurde richtig krass unter Druck gesetzt. Also ja. Richtig böse. So. Also fanden manche auch natürlich unter vorgehandelten Hand sehr witzig. Endlich mal so ein Hebel gewonnen, wo man bestimmte Leute richtig ärgern kann. Aber ja, und so ist es ja auch quasi bei ganz normalen standespolitischen Sachen. Da kommen plötzlich Leute auf dich zu, die sagen, wir machen das schon immer so. Es geht nicht, dass du das jetzt hier so machst, dass du überhaupt hier drin bist, das ist ein Fehler. Und koordinier mal lieber mit uns. Also garantiert gibt es da sowas. Wobei immer bei diesen ganzen althergesagten Sachen sage ich mir immer so, ey Leute, bestimmte Sachen sind völlig Latte. Ja, aber wie gesagt, Berlin hat ja eh ein paar Probleme, KZV-mäßig, da ist ja relativ viel am Rödeln, wenn ich das so ein bisschen mitverstehe. Ich habe mich nie so richtig bewusst da reingelesen, weil irgendwie ein paar Leute kennt man ja immer über ein paar Ecken.
Ja.
Aber anscheinend ist das nicht so koscher, so dass, wenn man am Vorstand ist und irgendwie 200.000 verdient.
Vor allem, man muss ganz klar sagen, dass das eben, der Kreis ist klein. Die Namen hat man schnell, die Namen hat man schnell alle gekannt und auch wiedererkannt. Also das ist halt immer gefährlich, finde ich, wenn sich so eine, also letztendlich ist natürlich jeder Zahnarzt in Berlin schuld. So, auch die da gerade nicht gewählt sind und gewählt haben und die sich da auch scheinbar nicht für interessieren, weil es geht um viel Geld. Das muss man ganz klar so sagen. Und wo viel Geld im Spiel ist, ist auch die Verlockung immer groß, dass da vielleicht auch Dinge so laufen, wie sie vielleicht eigentlich nicht laufen sollten. Nichtsdestotrotz gibt es auch in Berlin den IOZB, das ist so eine Initiative unabhängiger Zahnärzte, auch Leute, die so ein bisschen querdenken und auch so ein bisschen mal die Finger in gewisse Bereiche mal reinlegen. Wer sich dafür mal interessieren mag, da gibt es einen Stammtisch, der ist recht regelmäßig. Und da ist man als interessierter Zahnarzt, Jungzahnarzt oder auch älterer Zahnarzt immer gern gesehen.
Obwohl ich sagen muss, ich weiß nicht, ob es der IOZB ist oder was. Ich wollte mich ja auch mal so ein bisschen bei diesen Flüchtlingssache erinnern. Da hatte ich noch Kontakt mit einem Zahnarzt, der war sehr nett. Aber im Prinzip nach dem halben Tag, den ich mit ihm verbracht habe, war klar, wir werden keine Freunde in keiner Form. Denn das war dann so auch so, wenn dann irgendwie, so nach dem Motto, es gibt nichts Neues in der Zahnmedizin. Ich so, doch, MTA. Nee, da war ich schon in den 70ern auf einer Konferenz, da hatten die das Brasilianer. Ich so, ja.
Ja, das ist ein, nennen wir es Generationenkonflikt.
Ja, Generationenkonflikt, ganz klassisch. Ja, okay, ist ja auch dann schwierig, wenn einer sagt so, ja pass auf, ich hatte doch alle meine Praxis, mein Leben war gut und man kann alles auf Kasse machen und das funktioniert alles. Wo ich mir denke so, oh nee, ja, man kann alles auf Kasse machen, bestimmt. Aber irgendwie, ich meine, heutzutage kann in Berlin, glaube ich, sich die Praxis gar kein Personal mehr leisten, wenn man alles auf Kasse macht.
Ich wollte gerade sagen, es gab sicherlich Zeiten und da war der Innovationsdruck in der Zahnmedizin in Deutschland eben sehr gering, weil man eben ja die Situation hatte, dass eben das Honorar, was man über die Kasse bekommen hat, eben bei weitem ausreichend war, um einen guten Lebensstandard zu haben. Das ist halt jetzt nur noch bedingt so und dadurch steigt natürlich ein Innovationsdruck und eben auch, es gab ja mal Zeiten, da hat man so ein bisschen das Gefühl gehabt, alles, was eben anders war und neu war, hatte der Zahnarzt zu wissen, dass die Angst, den Ast abzusägen, auf dem man sitzt. Ja, also gerade so Dinge, Prothetik vielleicht etwas später zu machen oder nicht jeden Zahn direkt so zu überkronen zu müssen oder nicht die Füllung schon mal so groß zu machen, dass der nächste Schritt auf jeden Fall definitiv eine Krone sein muss. Da waren andere Länder, wo sicherlich von vornherein Prothetik anders gedacht wurde oder anders liquidiert wurde, in einer anderen Situation. Wir waren ja mal bei einem schönen Kurs zu Klebe, also direkt hergestellten Klebebrücken
mit Glasfaser. Ne? Ich habe es leider nie angewendet.
Ich habe es jetzt gerade gemacht.
Echt?
Ja, habe ich gemacht. Ich musste dann ich habe den Dreier eingeklebt.
Ah, also cool.
Den Dreier aus parallelen Gründen musste der entfernt werden. Hab dann relativ dirty eine Endo gemacht. Das muss auch schnell gehen. Und dann tatsächlich, glaube ich, recht sauber eingeklebt. Das, also Kofferdame rüber, das hat alles ganz gut funktioniert. Auch da sehr schön den Kofferdame, weil man eben die Extraktionsaviode eben sauber abdeckt. Das eingeklebt. Hat gut funktioniert.
Aber hast du zweiflügelig gemacht am Ende?
Ich habe tatsächlich, hätte ich es lieber einflügig gemacht, aber der Patient ist eigentlich ein Fall, wo man generell über die Haltungsbedürftigkeit aller Zähne diskutieren kann.
Okay.
Dementsprechend der Zweier war eigentlich nicht kreuzverzahnt und auf einmal nach dem Armbrot meinte der Patient, stand der Zahn dann so nach vorne raus, der Dreier. Und dementsprechend der Zweier hatte einen Lockungsgrad, der Vierer hatte einen Lockungsgrad. Und da dachte ich, okay, wenn ich das jetzt irgendwie lösen möchte, dann doch bitte zweiflügelig, sonst hätte ich es wahrscheinlich tatsächlich auch nur, wenn es ein Zweier gewesen wäre, hätte ich es, glaube ich, nur an Einser oder Dreier befestigt.
Ich meine, der Ian meinte ja, wenn man es direkt macht mit Glasfaser, also Ian,
genau.
Dass man es an zwei Zähnen immer machen soll, also an den Nachbarzähnen. Ja. Was ich okay, lustigerweise habe ich auch gerade einen Fall, da habe ich wirklich eine 19-jährige Patientin.
Ach, wo ist das Buch hier von Kerngut?
Genau.
Ja. Hätte ich auch ausleihen können.
Ich habe es mir ausgeliehen. Ja, nee, und die hatte irgendwie eine Zweier-Nichtanlage und der wurde nie in Leben was von Klebebrücken erzählt.
Ja.
Und die hatten erst alles kieferorthopädisch vorbereitet für ein Implantat, 19 wohlgemerkt, was ich ja immer sehr sportlich finde.
Da kann man Philippi mal zu fragen, was
er
sagt.
Genau, der sagt 30.
Ja, eben.
Ja, der hat auch eine nette Studie dazu.
Ja, stimmt.
Ja, mit tollen Bildern da drin. Ich vergesse mal, welche das ist, aber ich habe es schon mal irgendwo auf meinem Computer drauf. Aber jedenfalls haben sie dann DVT gemacht und festgestellt, dass die Wurzeln leider so schräg noch drin stehen, dass das nichts mit Implantat wird und die Lücke war schon relativ schmal. Und jetzt werde ich wahrscheinlich meine allererste Klebebrücke irgendwo machen. Und das fand ich auch interessant. Der Kern macht das ja alles immer in Zirkonoxid.
Und dann Verblendung.
Ja, und verblendet das. Aber eigentlich denke ich mir, am liebsten würde ich es eigentlich irgendwie in Lithium-Disilikat machen.
Habe ich tatsächlich einen Fall. Ich habe ihn leider nicht dokumentiert. Wobei es eben keine klassische Klebebrücke in dem Sinne war, sondern wir haben, ich glaube, 3-1 beschliffen, dann eben angehangen, aber die Verbinderstärke reicht aus auch. Das war die Diskussion, hält gar nicht die Klebung, ist ja nicht das Problem, sondern die Frage, hält der Verbinder, aber das hat funktioniert. War so ein bisschen eben, ja, so off-label in dem Fall.
Nee, ich habe ja lustigerweise mit dem Zahntechniker, und das ist ein großes Labor, mit dem wir zusammen sind, und er meinte gleich, nee, Zirkon geht nur, weil nur das ist freigegeben für Brücken. Und ich so, okay. Aber eigentlich, ich dachte immer, IMAX wäre auch freigegeben für Premium-Brücken.
Ja, das ist auch, aber nicht einflügig.
Ja, nicht einflügig, okay. Nee, jedenfalls habe ich ja ein bisschen Connections zu Ivo klar. Also ich kenne da jemanden, der da mal gearbeitet hat. Und weißt du was? Und die meinten, das ist inoffiziell bei denen freigegeben.
Ja, davon gehe ich aus. Also ich habe damals, hat unser Techniker auch sowas Ähnliches verlauten lassen. Von daher haben wir es dann gemacht, weil der Patient hatte ganz, ganz schmale untere, mittlere Schneidezähne und alles andere haben wir so eher so eine Dreiviertelkrone da gemacht. Und irgendwie so, ich habe so viel weggenommen, dass der Verbinder eben so gestaltet werden konnte, dass es einigermaßen eben gut ausgeschaut hat und irgendwie sich ins Gesamtbild eingefügt hat. Ja, und das war es dann.
Ja, also das ist doch so ein Punkt, da frage ich ja auch nochmal in meine GC-Kontakte, was die davon halten. Das ist natürlich vorteilhaft, wenn die Kurz Euro demnächst ist, dass ich die direkt fragen kann. Mich das würde mich wirklich interessieren, weil von der Idee her ist natürlich klar, dass man zum Disilikat viel besser adhesiv kleben kann. Währenddessen bei Zirkon ist es ja immer irgendwie, ist verwunderlich, dass es eigentlich Kern so gute Zahlen hat, denke ich mir manchmal.
Ja, also ich glaube, es ist einfach, weil er diese ganze Adhesivtechnik halt so verinnerlicht, dass eben alle möglichen Fehlerquellen er irgendwo schon mal wahrscheinlich selber gemacht hat. Das ist ja so und daraus eben gelernt hat und am Ende jetzt sein Konzept hat, dass das eben so funktioniert.
Ja, ich meine,
Ja, was nimmt der? Ist er immer noch bei Panavia eigentlich?
Ja, ist im Prinzip bei Panavia. Ja. Also im Prinzip, das Lustige ist, am Ende ist es ja irgendwie MDP, was mittlerweile alle Adhesivsysteme jetzt groß drin haben. Das ist jetzt irgendwie, dass alle Universaladhesive haben irgendwie MDP drin.
Ja. Und der strahlt ja, ne? Also das ist ja auch
so. Ja, genau, strahlt. Ja, das ist auch immer lustig. Strahlen von Zirkonoxid ist ja eigentlich auch immer so ein bisschen, da gibt es Leute, die sagen, nee, nicht machen.
Ja, aber ich meine so den Zahnstrahlen.
Ja, die Zahnstrahlen ist ja klar. Ich meine, okay, wenn man irgendwie auch relativ retentiv nicht retentiv im Schmelz ist, da hat man natürlich super Adhäsionsüberfläche und das Sandstrahlen, das ist ja auch so ein BioClear David Klarting, der sagt ja einfach bloß, das Ätzen tötet nicht alle Keime ab, aber Sandstrahlen reinigt wirklich die Oberfläche und da hast du wirklich, denn wenn es dann noch ätzt, wirklich eine super Oberfläche, die dann auch wirklich nicht kontaminiert ist und das darum geht es im Prinzip hauptsächlich, dass das alles nicht kontaminiert ist. In irgendeiner Form von irgendwelchen kleinen Biofilmen, die du vielleicht gar nicht erkennst, die ja deine Adhäsionsfläche am Ende verkleinern. Und ja, ich bin mal gespannt. Man braucht ja irgendwie bloß 31 Quadratmillimeter Adhäsionsfläche.
Ja,
ja. Ja, mal schauen. Ich meine, das ist immer noch so ein Punkt. Macht das die Patientin überhaupt? Ist der das wert? Das muss man auch nochmal schauen. Denn
hängt, also ich glaube, dass sich so eine Adhäsivbrücken eigentlich relativ dankbar angenommen werden.
Ich denke auch, also ich meine gerade, die war jetzt schon jahrelang gewöhnt, was Herausnehmbares zu haben und kam eigentlich bloß auch wegen einer Bruchreparatur zu uns.
Krass, ja.
Ja, weil sie umgezogen ist. Krass, jetzt muss ich dann irgendwie auch mal rausfinden, das DVT irgendwie anfordern. Mhm. Ist eher deine Region in Brandenburg, lustigerweise. Ohne da jetzt eine Stadt zu sagen.
Ich nehme das auch nicht wertend an.
Nö, ist ja, ich meine, ich finde es ja gut, wenn die sagen, okay, wir machen dann DVT, scheiß jetzt drauf, dass es im 30er-Bereich erst implantiert werden sollte und dass die froh sein kann, dass es nicht gemacht wurde. Ja. Und die Lücke ist eh so schon ziemlich klein und sportlich für ein Implantat. Ich habe ja auch das Gefühl, wenn es Nichtanlagen vorhanden sind, sind auch die Zweier, also es sind Zweier Nichtanlage, dass der andere Zweier auch viel schmaler als der.
Ja, ist ja oft so, irgendwie Zapfenform oder. Das Problem ist ja letztendlich auch, wenn die Lücke kieferorthopädisch geöffnet wird, hast du ja auch oft letztendlich einfach eine Lücke hat, dann, wo dann auch das knöcherne Defizit so. Also jetzt ist die Frage, ob man, selbst wenn man ein Implantat dort reinbekommt, das ist meistens eben nicht direkt straightforward und irgendwas verschraubt ist oder wie auch immer, oder vielleicht mit individuellen Batman, sondern man ist ja relativ schnell im Bereich der knöchernen oder der Weich, zumindest der weichgewebigen Augmentation. Dementsprechend hat es ja immer noch einen Rattenschwanz, der dann nochmal dranhängt. Hast du mal überlegt, das erstmal bei der Patientin direkt zu machen? Also ich weiß nicht, wie so.
Also ich habe es ehrlich gesagt gar nicht so richtig überlegt, aber auch so ein bisschen mit dem Hintergrund, dass die ja schon was Provisorisches hat.
Ja.
Und dass man natürlich dann irgendwie tendenziell eher verliert. Und dann ist noch der Hintergrund, dass der Kontakt von dem Einser zum Unterkiefer schon relativ stramm ist. Ich meine, die hat zwar im Moment da einen Retainer drin, das könnte man hinbekommen, aber irgendwie, wenn man jetzt was macht, was jetzt auch so, wo man sagen würde, okay, das hat so was Provisorisches, dann fragt sie sich, okay, ist zwar festsetzen provisorisch, aber habe ich jetzt und bin damit jetzt irgendwie gefühlt jahrelang klargekommen.
Ja.
Deshalb habe ich mich das so nicht direkt getraut. Und es könnte auch sein, dass natürlich, ich sag mal, bei dem einen gibt es einen Festschuss, bei dem anderen nicht. Okay, ich sag mal, und wenn der Preis am Ende ähnlich ist, weil wenn man da trotzdem irgendwie 3 Stunden dran sitzt und das.
Wobei ich gerade überlege, das vergesse ich immer, ob dieser feste Schuss nicht nur dann gilt, wenn man es zweiflügelig macht oder ob das jetzt auch fürs Einflügliche gilt. Ne?
Ja,
das
genau.
Das hat sich auch geändert jetzt. Ne?
Ja, das hat sich zum Glück geändert. Ich dachte, hatte nämlich auch Angst, dass da sowas, so ein Rattenschwanz ist, denn ich hatte sowas ursprünglich
gelesen. Das war mal so, definitiv.
Ja, es war hundertprozentig so, dass es nur Metallbasis und zweiflügig ging.
Ja.
Und jetzt erst seit ein paar Jahren, ich glaube schon seit 2014 oder so, geht auch einflügelig. Denn als ich in der KZV mir das Buch ausgeliehen habe, habe ich gleich mit der ZI-Abteilung gequatscht. Das war natürlich ein bisschen komisch, da war ich schon in der KZV und dann reichte mir die von der Rezeption den Hörer. So, ich habe es jetzt verbunden. Ich so, die 2 Etagen hätte ich jetzt auch noch laufen können.
Ja.
Aber naja.
Hätte ich nicht zugetraut.
Ja, naja, jedenfalls ist das alles kein Problem. Gleichartige Versorgung. In der Hinsicht ist es natürlich sehr schön. Es ging bloß darum, wie alt ist die Patientin? Und ich glaube, es geht nur bis 25 oder so. Ja, das ist da eine Altersbeschränkung drüber. Aber wie gesagt, das könnte man fast noch mal aus Spaß recherchieren. Für die Shownotes zum Schluss.
Ja, eben.
Du bist relativ frisch niedergelassen in Brandenburg, kann man sagen.
Ja.
Wenn jetzt Juni ist, ja. Und es ist also spannend, wohin konzeptuell, aber es ist auf jeden Fall schon Kofferdamm eingeführt. Digital seid ihr schon, oder?
Genau, also das, wir nutzen jetzt, ich glaube, seit Februar keine Karteikarte mehr. Also ich habe es einfach, ich direkt selber habe gesagt, okay, ich bin von vornherein jetzt direkt digital. Vater dann nachgezogen. Meine Mutter in der Kieferorthopädie war vorher schon mit dem Umzug in die neue Praxis vor 2 Jahren umgestiegen auf ein digitales System. Und ja, es klappt ohne Probleme, wie nicht anders zu erwarten. Ich habe natürlich in Praxen gearbeitet, wo eben karteikartenlos gearbeitet wurde und wusste ja, wie das läuft und wo die Vorteile einfach liegen. Da gibt es ja keine großen Diskussionen letztendlich.
Ja, ich meine, ich habe es ja in Brieselang damals auch gesehen. Da haben wir dann auch den Switch gemacht, dass dann einfach alle Neupatienten keine Karteikarte mehr bekommen. Das war problemlos, weil dieses Gesuche fiel weg und alle waren eigentlich happy. Und ja, und irgendwann ist es halt diese Übersichtlichkeit, da ist die 01, da ist der letzte Karteieintrag, ist dann weg. Ich meine, hat alles Vor- und Nachteile, dass dann natürlich man dann irgendwie auch mehr reinschreibt in eine Detailkarte als vielleicht in eine handschriftlich. Oder dass eine Aufklärung hier, ich habe sie über das aufgeklärt, unterschreiben sie mal, auch schneller geht. Aber na, ich sag mal, sobald man eigentlich digitale Röntgenbilder hat, ist die digitale Karte sehr sinnvoll. Wenn man analoge Röntgenbilder noch hat, kann man sich das digitaler fast wieder ein bisschen sparen. Außer für die Abrechnung vielleicht.
Du warst jahrelang bei meinen Eltern, also die hatten tatsächlich, solange die Röntgenbilder ja noch analog waren, eben genau dieses System, was du gerade beschrieben hast. Mhm. Und als das jetzt dann vor 2 Jahren oder 2,5 Jahren dann die Umstellung auf digital Röntgen erfolgt ist, war der nächste Schritt einfach tatsächlich ein einfacher eigentlich. Und genau, also so läuft es gerade. Die nächsten Schritte werden so ein bisschen sein, wir haben die grundlegende Herausforderung wird natürlich zu gucken, wie groß der Einzugsbereich einfach wird. Das muss man so zu sagen, ist natürlich in Ostbrandenburg, wenn man sich ein paar Kilometer außerhalb des Speckgürtels befindet, ist die Situation natürlich so, dass auch wie in anderen ärztlichen Bereichen die niedergelassenen Kollegen eben durchaus ein Alters Schnitt haben über 60 und inwiefern dort eben Praxen Nachfolger finden, das wird tatsächlich spannend werden einfach.
Und, ja, wie war das? 50% der Zahnärzte in Brandenburg sind über 50? Das ist schon ein paar Jahre her, die
Zahl. Ich wollte gerade sagen, also das stimmt definitiv und ich glaube, das ist noch deutlich anders. Also mein Vater wird jetzt morgen tatsächlich 60. Die Kollegen aus der Umgebung sind alle, ich glaube, tendenziell sogar noch 1-2 Jahre älter. Also der Durchschnitt bei uns direkt, denke ich, wird auf jeden Fall auch so um die 60 liegen. Also gibt auch Kollegen noch in der Umgebung, die dann auch noch gen 70 noch arbeiten. Zwar wenig, aber immer noch in ihrer Praxis.
Ja, krass. Also das ist natürlich. Ja, okay, aber ich meine, in der Hinsicht, Brandenburg hat keine eigene Universität. Was sich bemerkbar macht, ist ja nicht so, dass es, ich glaube, gab es nicht mal in Cottbus sogar eine oder sowas?
Das weiß ich gar nicht. Glaube nicht.
Ja, okay, das ist natürlich dann.
Ja, dann ist halt natürlich auch Berlin, sag mal, wohl und weh zugleich. Ne? Also diese Zentralisierung, das merkt man halt schon und der Speckgürtel, der profitiert ja halt auch davon und ist natürlich auch für niederlassungswillige Zahnärzte jetzt schon aus Berlin auch attraktiv, vielleicht den Weg nach Brandenburg zu gehen, aber eben nur im Zweifel den nächsten über die Landesgrenze und eben nicht die 1,5 Stunden weiter außerhalb. Ja. Und dadurch entsteht natürlich in Brandenburg eine ganz klassische Zentralisierung um die Metropole, wie das in anderen Ländern, um andere Großstädte schon viel mehr der Fall ist eigentlich. Und ja, es wird halt spannend, wie sich das so in den nächsten 5 bis 10 Jahren entwickelt. Und ja, mal gucken. Und natürlich, was auch ist, wir sind eine Mehrbehandlerpraxis, wie es uns gelingt, doch immer mal den einen oder anderen ärztlichen Kollegen oder ärztliche Kollegin dann für Vorbereitungsassistenz oder fürs Angestellten-Dasein für uns zu begeistern.
Ja, ich glaube, das ist in der Hinsicht, glaube ich, auch wirklich ein Vorteil, im Gegensatz zu der typischen klassischen Einzelpraxis, die dann wirklich im ländlichen Bereich echt Probleme hat. Solange man wirklich mit mehreren Leuten irgendwie da ist, ist man irgendwie noch attraktiver, als wenn es wirklich so ein altes, eingefahrenes Konzept ist.
Ja, das ist definitiv, definitiv. Hat letztendlich allein schon deshalb die Vorteile, weil man eben, wir sind in einer Region, wo viele eben zur Arbeit mit dem Auto fahren müssen. Viele fahren in die Berliner Region, sind natürlich dann, wenn die klassische Zahnarztpraxis eben offen hat, also von 8 bis 12 und von 14 bis 16 und zweimal bis 18 Uhr und Freitag bis 1, da ist letztendlich sind die Patienten nicht da, weil sie selber irgendwo gerade arbeiten sind. Und wenn man dann eben die Möglichkeit hat, eine Praxis durch mehrere Behandler eben auch in den etwas späteren Nachmittags- und Abendstunden offen zu halten, das Montag bis Freitag, hat man natürlich einen gewissen Vorteil, weil die Leute eben dann auch nach ihrer eigentlichen Arbeit zum Zahnarzt gehen können.
Wie lange habt ihr denn auf?
Wir haben jetzt Praxis jetzt die Öffnungszeiten so verändert, dass wir quasi so ein Frühschicht-Spätschicht-System fahren. Der erste Patient kommt um 8 und wir wollen dann, wenn sich das System jetzt etabliert hat, bis 19.30 Uhr behandeln.
Okay, schon ordentlich.
Ja. So erstmal der Plan, und ich hoffe, dass das, was wir uns jetzt so überlegt haben, was wir uns jetzt erarbeitet haben, worauf wir auch bestimmte Dinge jetzt angepasst haben, also auf der Seite der Mitarbeiter nochmal verstärkt, dass das auch so angenommen wird und funktioniert, und das wird sich dann jetzt ja in den nächsten Monaten und Jahren zeigen. Genau.
Cool, ich glaube, dann können wir dann fast in den nächsten Jahren das Gespräch wiederholen.
Ja, wir machen mal gucken. Dann wird das Gespräch so, weißt du noch damals?
Weißt du noch damals? Ja. Ja. Ich kann auf jeden Fall sagen, so ein Fazit, dass ich auch, wir waren ja beide auch auf der Summer School.
Ja.
Von Christian Hinrici war ja auch so ein bisschen, zum Beispiel in Berlin bloß nicht niederlassen, sondern lieber dann eher ins Umland gehen, wenn es überhaupt Berliner Region sein. Der sagt ja dann immer lieber in den Süden oder sowas.
Ja.
Obwohl das nicht ganz hundertprozentig seine Philosophie ist, muss man fairerweise sagen. Sag mir, wo du wohnen willst, und ich sag dir, wo in der Umgebung das gute Orte sind.
Ja,
Und ich meine, ich kenne Leute, die fahren eine Stunde morgens zur Arbeit durch Berlin, die könnten auch eine Stunde in die andere Richtung nach Brandenburg fahren. Bloß ist dann mit dem Auto. Und das natürlich.
Ja, also meine Frau hat, bevor wir verheiratet waren, in Friedrichshain gewohnt, und ich bin mal Stockower Straße eingestiegen in die Ringbahn und bin dann nach Zehlendorf runtergefahren. Das hat auch morgens fast anderthalb Stunden gedauert, rein mit dem Öffentlichen. Ich fahre jetzt aus Berlin Mittwoch morgens los, fahre so etwa 6:15 Uhr los und bin so in einer Stunde 10, Stunde 15 bin ich dann in der Praxis. Letztendlich, ich fahre auf meiner Seite der Straße quasi alleine und alle anderen kommen mir entgegen. Also dieses antizyklisch Fahren, das macht sich schon ganz gut.
Ja, daran erinnere ich mich sehr gut noch, als ich in Brandenburg gearbeitet habe. Da war ich auch mal so krass antizyklisch im Regio, dass mir die Menschenmassen am Hauptbahnhof entgegenkamen und ich quasi alleine eingestiegen bin.
Ja, eben.
Ja, also in der Hinsicht ist es natürlich irgendwie voll schön. Trotzdem hatten wir da genügend Patienten, die auch irgendwie 8 Uhr morgens dann da nicht direkt auf der Matte standen, aber war halt ein Ort, wo es 2 Zahnarztpraxen gibt und das der Wende.
Eben.
Und hat sich nichts dran geändert.
Und das ist ja tatsächlich auch ein Ort, der, ich weiß jetzt die absoluten Zahlen jetzt nicht, aber der schon jetzt nicht von einer ganz großen Abwanderung betroffen ist. Ich denke, also die
haben ja einen Zuzug.
Wo deine Demografie bereinigt, wird sicherlich da ein ordentlicher Zuzug sein.
Ja, also selbst ohne Demografie, also die Baupreise waren immer stabil.
Ja.
Ich habe es nie so einen krassen Einbruch, aber es gibt natürlich, dadurch, dass sie auch immer was erschlossen haben, gab es jetzt auch keine Verknappung. Aber Bevölkerung ist eher gestiegen als gesunken, was schon ordentlich ist. Und da war dann auch irgendwie alles dabei, von Leuten, die irgendwie im Bundestag arbeiten und morgens da reinfahren, über Leute, die in der Region arbeiten. Wir hatten irgendwie so einen Joghurthersteller im Ort.
Ja. Das sind so die typischen, ich sag mal, Speckgürtelstädte sind ja so Bernau, Eberswalde, Oranienburg, Erkner, Strausberg, ja.
Obwohl, ich habe letztens eine Praxis aus Strausberg kennengelernt, die meinte, Zahnärzte zu bekommen, super, super schwierig.
Ja, glaube ich.
Wo ich mir denke, so krass, ich meine, ihr ist ja immerhin noch S-Bahn.
Ja, eben.
Bereich.
Ja, ich meine, Berlin zieht ja selber halt auch unglaublich viel. Also wenn man wirklich sich mal die Stellenbörse anguckt oder man mal spaßeshalber mal was reinsetzt, also man jetzt selber mal sich als Vorbereitungsassistent ausgibt, das habe ich mal spaßeshalber gemacht, man kriegt so viele E-Mails ob man nicht da anfangen möchte, gerade von den uns bekannten Großpraxen und MVZs, die sind ja da recht rege, sich da um neue Mitarbeiter zu bemühen. Und ja, Berlin wächst halt eben auch und dadurch, das wissen halt die Kollegen, die diesen Weg halt fahren und doch den immer mehr Standorte in Berlin aufmachen, da arbeiten ja dann auch nicht nur 2 oder 3 Zahnärzte, sondern wenn da ein neuer Standort aufgemacht wird, da sind da 10 bis 15, teilweise 20, die dann da immer mal arbeiten sollen. Und ja, ich weiß nicht, die Bevölkerungsentwicklung von Berlin zeigt ja auch steil nach oben. Und das ist, also, denke ich, auch erstmal keine Talsohle mehr zu erwarten. Und dementsprechend, Berlin zieht viele Leute, zieht auch viele junge Zahnärzte, nicht nur die, die in Berlin studiert haben, sondern auch, also wie aus meinem Greifswalder Jahrgang 2013, waren wir auch eine große Teil, der dann direkt oder indirekt den Weg nach Berlin gefunden hat.
Nee, also ich meine, okay, ich bin jetzt die Ausnahme, ich bin Berliner und habe außerhalb von Berlin studiert. Ja, aber ja, ich meine, Freiburg, also alle Fakultäten Deutschlands haben wir hier drin, in Berlin. Ja, interessant. Ich meine, mein Lieblingssatz ist immer noch von einer Großpraxis im Süden, ist leichter in Berlin einen Zahnarzt zu finden als eine ZFA.
Ja,
und er stellt lieber 2 Zahnärzte ein, die sich gegenseitig assistieren.
Eine schöne Geschichte da mal gehört, ich weiß gar nicht, welchem Zusammenhang das war. Eine junge Kollegin, die hatte vor dem Studium die Ausbildung gemacht und danach, meiner Meinung nach, noch sogar ZMP, hat studiert, hat ein Examen fertig und wollte sich eigentlich ursprünglich gar nicht bei ihrem alten Chef in Berlin bewerben und irgendwie kam es aber doch, dass sie sich irgendwie über den Weg gelaufen sind und gefragt haben, was hat er ihr tatsächlich eine Stelle angeboten. Wurde dann so gedreht, dass sie in beiden Fällen eben Vollzeit als Vorbereitungsassistentin eingestellt worden wäre. Der Deal war folgendes, also für eine volle Stelle, ich glaube, reell gearbeitet hätte sie 36 oder 35 Stunden oder so, hätte sie damals 2014 waren das 1.600 Euro von dem, also brutto.
Vor Mindestlohn.
Ja, genau, von dem Kollegen bekommen, was natürlich, ja, Berlin bezahlt hat einfach schlecht, das muss man auch so sagen. Das viel Witzigere an der Stelle war, dass er ja aber auch angeboten hat, okay, du kannst aber auch 2 Tage als Ärztin arbeiten, 2 Tage als ZFA und machst Rezeption mit und einen Tag machst du Prophylaxe und dann kriegst du 2.500.
Alter Falter.
Und das war so, wo ich dachte, okay, das ist jetzt gerade das System. Und ja, was soll ich sagen? Sie hat es gemacht für ein halbes Jahr.
Krass. Also ich sag nur, Mädels, passt auf, dass ihr nicht irgendwie auf als Prophylaxe-Mädels abgestempelt werdet. Das geht irgendwie super, super fix. Obwohl, ich habe jetzt ein anderes System angemacht, hatte irgendwie eine Assistenzärztin keinen Job gefunden und die hat dann auf 450 Euro Basis, bis ein Job findet, Prophylaxe gemacht. Das finde ich irgendwie ein fairer Deal.
Ja, okay.
Aber ich sag mal, in München ist das ja ein großes Problem, dass junge Zahnärztinnen effektiv als ZMPs eingestellt werden, weil die ZMPs viel teurer sind.
Ja. Und die Entwicklung ist ja auch so ein bisschen, also ich habe jetzt gerade von einer bekannten jungen Zahnärztin, hat mir eine Nachricht geschrieben, ob ich nicht irgendwie eine Praxis kennen würde, die jetzt gerade jemanden sucht und sie würde sich auch ganz gerne so ein bisschen in den parodontologisch-endodontologischen Bereich, so eins von beiden, so ein bisschen bewegen wollen. Ich wusste aber, dass sie eigentlich mal sehr glücklich in ihrer Praxis war, habe immer nachgefragt und es liegt ja aber daran, dass ihre Chefs aktuell es nicht schaffen, ihr eine Helferin zur Verfügung zu stellen. Also die haben so immer mal jemand da, der dann auch da mal arbeitet, aber eben überhaupt nicht in dieses Praxiskonzept passt oder eben auch einfach nicht zur Arbeit kommt. Also das sind tatsächlich dieses typische Mitarbeiterproblem an der Stelle und oder eben so viel Geld haben wollen, dass es eben wahrscheinlich und nicht so ganz sinnvoll ist, dass mit der jungen Zahnärztin oder auch Zahnarzt, wäre jetzt egal, wo vielleicht die Umsatzzahlen eben auch noch nicht so sind. Ja, ja, schon ein schwieriges Thema.
Ja, aber auf der anderen Seite, das verstehe ich nicht eigentlich. So ein Assi hält ja einem auch den Rücken frei mit bestimmten Schmerzpatienten. Wenn es eine normal laufende Praxis ist, dann rechnet sich das alleine schon darüber, dass die normale Behandlungszeit nicht gespürt wird durch Schmerzpatienten.
Ja, definitiv.
Ja.
Klar.
Naja, okay. Aber wie gesagt, in Berlin wird man eher nicht überrannt vor Patienten. Da muss man hart um sie kämpfen. Es sei denn, man ist es so wirklich so ein bisschen auf Massenpraxis.
Hast du noch die Zahlen, die sie damals bei der Summer School gesagt haben für Charlottenburg? eine Anzahl der Patienten auf einen Zahnarzt, war es mit 330 oder so oder 360?
Echt? Nee, das habe ich nicht. Ich hätte jetzt auf jeden Fall gesagt unter 1000.
Ja, ja, bei Weitem.
Ja, aber dass es wirklich 360 sind.
Also es war irgendwie ganz, ganz, also liegt wohl auch daran, dass natürlich dort auch viele Leute arbeiten und die da nicht wohnen und deshalb auch die Dichte an Zahnärzten relativ hoch ist da, oder die höchste in Berlin generell, aber das war wirklich, also da kann man sich einfach wirklich leisten, von jedem seiner Patienten Vor- und Nachname und Geburtsdatum sich zu merken. Ja.
Nur 300 Vokabeln. Ne? Hallo, Mensch, ist wieder soweit, wa? Nee, da muss man sich fast überlegen, wie man das lernt, dass man das wirklich, lernt man das denn alphabetisch oder lernt man das denn nach Geburtstag, dass man dann immer weiß, jetzt ist Mai, jetzt haben die und die Geburtstag?
Ja, vielleicht. Oder der Praxiszugehörigkeit, dass man so, Dankeschön für 20 Jahre Vertrauen oder so. Hm.
Ist ja eh auch die Frage, wie geht man mit Stammpatienten um, wenn man eigentlich das System so ein bisschen ändern will. Aber das ist ja ein Thema für sich.
Ja, das wird tatsächlich spannend, wenn man wirklich diesen Praxisübergabe in dem Sinne hat, dass man zum Ende des Jahres den Schlüssel einfach übernimmt.
Hm.
Und da, klar, wir sind jetzt bei dem Alter, wo eben viele unserer Freunde aus dem Studium, Kommilitonen, sich selbstständig gemacht haben. Und da gibt es ja verschiedenste Modelle von mit eingestiegen, von übernommen, den ehemaligen Chef angestellt. Und da kann ich jetzt, so erkennen wir ja auch ja, eine Situation, wo das mehr oder weniger gut klappt, ja. Mhm. Und das ist natürlich auch mal eine Sache.
Also ich würde sagen, also wenn jemand da umgeht, 5 Jahre unkündbar angestellt, nicht machen. Ja, ich sag mal, eigentlich maximal 2 und eigentlich maximal 1 Jahr.
Ja.
Ja, und wenn man sich danach immer noch mag, kann man ja immer noch mehr finden, irgendwie auf 450-Euro-Basis oder ich könnte mir
vorstellen. Urlaubsvertretung, ja, oder sowas.
Urlaubsvertretung oder je nachdem, wie die Praxis vorher ausgeht. Ich hatte zum Beispiel mal Kontakt mit einer Praxis, die hat Hausbesuche gemacht und dann wäre natürlich die Idee gewesen, mach doch weiter die Hausbesuche.
Ja,
ja, das wäre irgendwie glaube ich, auch ein guter Deal gewesen, dass man sagt, okay, das ist irgendwie dein Steckenpferd. Da hilft man ja dann auch irgendwie Menschen,
ja.
Hat jetzt nie einen Kooperationsvertrag oder sowas, sodass man auch nicht krass gebunden ist. Das ist natürlich irgendwie ein sehr fairer Deal. Da läuft man sich auch nicht so direkt in den Weg. Da macht jeder seins und ich glaube, das rechnet sich alles und fertig. Okay, das mit der Gewährleistung ist manchmal so ein anderes Thema, aber dazu...
Dafür machen wir eine neue Folge dann mal.
Ja, eine neue Folge.
Für Gewährleistung.
Gewährleistung. Ja, relativ schwieriges Thema bei einer Überannahme. Muss man auch drüber nachdenken. Also Christian, wir sind jetzt bei locker einer Stunde.
Ja.
Vielen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich auch.
Wie gesagt, spätestens in einem Jahr müssen wir es wieder machen.
Ja, dann gibt es die erste Evaluation der ganzen Geschichte.
Ich finde eigentlich fast im halben Jahr. Ein Jahr.
Ja.
Praxis in Brandenburg.
Dann machen wir mal. Das machen wir.
Dankeschön. Ciao.
Ciao.